Also wir denken nach über das Mahl des Herrn und wollen dazu nochmal 1. Korinther 11 aufschlagen. 1. Korinther 11 im Neuen Testament nach den vier Evangelisten kommt Apostelgeschichte, Römerbrief und dann kommt 1. Korintherbrief, Kapitel 11. Und ich lese nochmal die Verse 23 bis 28 zunächst. 1. Korinther 11, 23 bis 28. Da schreibt der Apostel Paulus: Denn ich habe es von dem Herrn empfangen. Er hat sich das nicht selber ausgedacht, sondern Paulus empfing es von dem Herrn, von Jesus Christus, was ich euch gegeben habe. Der Herr Jesus, in der Nacht, da er verraten wurde, da war ja Paulus noch nicht dabei, da war Paulus noch auf der anderen Seite. In der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot, dankte und brach's und sprach: Nehmet, esset, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Solches tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach: Dieser Kelch ist das neue Testament in meinem Blut. Solches tut, so oft ihr es trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und von diesem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis dass er kommt. Welcher nun unwürdig von diesem Brot isst oder von dem Kelch des Herrn trinkt, der ist schuldig an dem Leib und Blut des Herrn. Der Mensch prüfe aber sich selbst, und dann esse er von diesem Brot und trinke von diesem Kelch. Wir haben gesagt, das Mahl des Herrn ist ein Gedächtnismahl. Hier steht zweimal: Solches tut zu meinem Gedächtnis. Jesus Christus hat nicht geboten, dass wir das Mahl feiern als Wiederholung seines Opfers. Er hat nicht gesagt, wir sollen sein Opfer wiederholen, wie es in der römisch-katholischen Kirche gesehen wird, als Wiederholung des Opfers auf unblutige Weise. Er hat gesagt, wir sollen uns daran erinnern. Dann ist das Mahl des Herrn ein Gemeinschaftsmahl, nämlich mit Jesus Christus und auch mit den anderen Gliedern des Leibes. Und da haben wir heute vor einer Woche gesagt, dass es darum unmöglich ist, das Mahl in Unversöhnlichkeit, mit einer Herzenshaltung, die mit einem anderen Menschen nicht versöhnt ist, zu feiern und zu begehen, sondern dann, wenn wir mit Gott und Menschen Frieden haben, so viel an uns ist, dann sollten wir auch von Herzen das Brot brechen. Jetzt fahren wir fort mit dem dritten Punkt. Das Mahl des Herrn ist ein Verkündigungsmahl. Interessant. Das Brotbrechen ist Verkündigung. Paulus schreibt: Denn so oft ihr von diesem Brot esst und von diesem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis dass er kommt. Die versammelte Gemeinde der wiedergeborenen Gläubigen verkündigt durchs Brotbrechen den Tod des Herrn Jesus. Denn das gebrochene Brot spricht von dem gebrochenen Leib des Heilandes. Und der Kelch spricht von seinem vergossenen Blut. Die Mahlfeier ist also eine Form der Verkündigung. Da erhebt sich die Frage: Was soll denn verkündigt werden? Antwort: Der Sieg des Herrn. Wenn es da heißt, wir verkündigen den Tod des Herrn, das ist gleichbedeutend mit dem Sieg des Herrn. Denn er starb mit den Worten: Es ist vollbracht. Er starb nicht wie Buddha: Ich habe es nicht geschafft, sondern er starb mit den Worten: Es ist vollbracht. Man singt mit Freuden vom Sieg in den Hütten der Gerechten. Der Sieg von Golgatha soll und muss also beim Brotbrechen proklamiert werden, ausgerufen werden. Jesus Christus, der Sohn Gottes, hat Tod, Teufel, Hölle, Sünde und Welt besiegt. Der alten Schlange, Satan, ist der Kopf zertreten. Wolfgang Dick, ein Evangelist, der in unserem Land 12 Jahre unermüdlich das Wort gepredigt hat, Sohn einer Prostituierten, die meiste Zeit seines Lebens im Gefängnis verbracht, Man nannte ihn das Maschinengewehr Gottes, weil er geredet hat, schneller wie ein Wasserfall. Dieser Wolfgang Dick sagt einmal in einer Predigt, so wie ein Huhn, bei dem der Kopf abgeschlagen wurde, doch noch Blut verspritzen kann und herumfliegen kann unter Umständen sogar, so tobt der Teufel hin und her und verspritzt noch das Blut der Sünde und des Todes und besudelt alle, die in seine Nähe kommen. Aber er ist besiegt. Entschuldigt dieses ein bisschen unästhetische Bild mit dem Huhn. Aber das ist die Situation. Dem Teufel ist der Kopf zertreten und doch wehrt er sich noch und zappelt noch und verspritzt noch das Blut und kann auch alle die besudeln, die in seine Nähe kommen. Dennoch ist er rechtmäßig besiegt am Kreuz und er muss alle hergeben, die sich von ihm abwenden und Jesus Christus anvertrauen. Paulus schreibt im Kolosserbrief, getilgt hat er, Gott, den Schuldbrief, der gegen uns war und durch die Satzungen gegen uns stand, die ganze Liste der Verfehlungen unseres Lebens, und hat ihn aus der Mitte getan und an das Kreuz geheftet. Er hat die Reiche und die Gewaltigen ihrer Macht entkleidet und sie öffentlich zur Schau gestellt und hat einen Triumph aus ihnen gemacht in Christus. Also, das ist der Sieg. Zwischenfrage, ist dieser Sieg Jesu auch in unserem Leben, in deinem Leben schon Wirklichkeit geworden? Wem gehörst du? Dem Sieger oder dem Besiegten? Ist die Kraft des Heiligen Geistes in unserem Leben schon sichtbar als lebenserneuernde Kraft? Wenn nein, warum noch nicht? Als Jesus ausgerufen hat, es ist vollbracht, da waren alle Menschen eingeschlossen, auch die, die sich bisher noch durch ihren eigenen Unglauben ausschließen. Und da wäre es doch schön, wenn vielleicht auch heute Morgen jemand unter uns sagen würde, Herr, wenn du am Kreuz alles besiegt hast, auch alle Mächte, die mich binden und schinden wollen, dann will ich nicht länger der Sünde und dem Teufel gehören. Dann sollen meine Hände nicht dem Teufel dienen. Dann will ich dir gehören. Dann will ich mich dir ganz bewusst übereignen und will dir dienen und nicht länger der Sünde. Noch ein Gedanke zu dem Sieg, der verkündigt wird beim Brotbrechen. Wir sagten vorhin, die Wurzeln des Mahles liegen im Alten Testament in der jüdischen Passafeier. Das ist richtig. Aber es gibt im Alten Testament einen Hinweis auf das Brotbrechen, der liegt sogar noch weiter zurück als 2. Mose 12 Passamal. Und das ist 1. Mose Kapitel 14, Vers 17 bis 20. Das wollen wir kurz aufschlagen. Wer seine Bibel zur Hand hat, was immer gut ist, der darf es bitte mit aufschlagen. 1. Mose 14, das ist etwas Köstliches, was wir da lesen. 1. Mose, Kapitel 14, da geht es um Abraham und er kommt gerade zurück vom Sieg über die Könige Kedor, Laomer und seine Verbündeten. Er kommt zurück von einem Sieg, er kommt aus einer Schlacht zurück, aus einem Krieg. Und jetzt lesen wir 1. Mose 14, Vers 17. Als Abraham nun zurückkam von dem Sieg über Kedorlaomer und die Könige mit ihm, ging ihm entgegen der König von Sodom in das Tal Schabe, das ist das Königstal. Aber Melchisedek, der König von Salem, trug Brot und Wein heraus. Und er war ein Priester Gottes des Höchsten und segnete ihn und sprach, gesegnet seist du, Abraham, von dem höchsten Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, und gelobt sei Gott der Höchste, der deine Feinde in deine Hand gegeben hat. Und Abraham gab ihm den Zehnten von allem. Eine geheimnisvolle Gestalt, Melchisedek. Wir werden in ein paar Wochen mittwochs im Hebräerbrief mehr von ihm hören, wenn Kapitel 7 behandelt wird. Er kommt hier nach dem Sieg über die Könige dem Abraham entgegen und trägt Brot und Wein heraus. Das haben die Ausleger in den letzten Jahrtausenden schon immer auf das Mahl des Herrn bezogen. Ein prophetischer Hinweis. Nach dem Sieg taucht hier Brot und Wein auf. Schaut, und das ist die Parallele zu dem, was wir heute feiern. Nachdem der Herr Jesus am Kreuz gesiegt hat über die Mächte, haben wir die Zeichen von Brot und Wein. So wie damals bei Abraham und Melchisedek. Wir fragten, was soll verkündigt werden? Antwort: Der Sieg des Herrn. Die andere Frage: Wem soll verkündigt werden? Der sichtbaren und der unsichtbaren Welt. Der sichtbaren Welt, bei der Mahlfeier sind gläubige Menschen anwesend. Und auch für uns Gläubige ist es immer wieder wichtig, dass der Sieg von Golgatha ausgerufen wird. Das kann so stärken. Wie oft hat mich das gestärkt, wenn wir das Brot gebrochen haben? Das war für mich schon manches Mal ein Stück Himmel auf Erden, wenn der Sieg Jesu so richtig vor unsere Augen trat. Denn man sitzt ja da in einer bestimmten Lebenssituation. Vielleicht hat man gerade Versagen erlebt, vielleicht ist man bedrückt, vielleicht sind widrige Umstände in der Umgebung. Und dann kann man sagen: Herr Jesus, ich danke dir, dass du der Sieger bist, auch über dieses Problem, mit dem ich mich gerade rumschlage. Und über diesen Menschen, der mir gerade zu schaffen macht. Und über diese Umstände, in denen ich gerade lebe. Du bist der Sieger. Denkt mal an dieses Bild, wenn der Herr Jesus Christus am Kreuz 100 Kilo gehoben hat, dann kann er auch 30 Kilo heben und 40 Kilo und 50 Kilo. Wer 100 Kilo heben kann, der kann auch viel weniger heben. Und wenn er dort am Kreuz den Sieg über die ganzen Mächte errungen hat, wenn er 100 Kilo gestemmt hat, dann kann er auch die Gewichte meines Lebens heben. Dann ist er auch darüber Sieger. Und im Vergleich zu dem, was am Kreuz geschehen ist, ist die Last meines Lebens höchstens ein Mikrogramm gegen die 100 Kilo, die Christus dort gehoben hat. Also, sein Sieg ist auch mein Sieg. Und ich darf ihn hineinnehmen in jede Situation meines Lebens. Und daran werde ich erinnert beim Brotbrechen. Wenn der Sieg des Herrn verkündigt wird, dann darf ich ihn nehmen für mich und sagen: Herr, ich nehme ihn im Glauben. Ich kannte eine alte Diakonisse hier aus Mannheim-Neckarau. Die war in Karlsruhe Diakonisse, eine Schwester Frieda Kupferschmidt. Das war ein besonderes Original des Herrn. Die hat immer wieder gesagt: Bruder Block, den Sieg Jesu rühmen und einfach im Glauben nehmen und danken dafür. Und das ist wichtig. Also, beim Mahl des Herrn sind Gläubige anwesend und für die ist es wichtig, dass der Sieg des Herrn proklamiert wird. Für uns. Aber es kann auch sein, dass noch nicht Gläubige anwesend sind. Wir feiern das Mahl nicht so exklusiv wie in manchen Gemeinden, wo mit Argusaugen darüber gewacht wird, dass ja kein Ungläubiger da ist. Das kann man gar nicht so unbedingt ausschließen, weil sowieso niemand in die Herzen schauen kann. Und auch für einen noch nicht gläubigen Menschen ist das Abendmahl vielleicht eine sehr wichtige Sache, wenn er das in biblischer Weise miterlebt, wo der Sieg des Herrn verkündigt wird. Eckhard erzählte mir vor ein paar Tagen, dass er es erlebt hat in einer Gemeinde, wo während einer Abendmahlsfeier ein Mensch zum lebendigen Glauben kam. Wo er sagte: Wer den Herrn Jesus noch nicht als seinen Erretter kennt, der kann sich jetzt in diesem Augenblick ihm anvertrauen. Und dann einige Zeit später offenbar wurde, dass das ein Mann gemacht hatte, der in dieser Stunde sein Leben dem Herrn Jesus Christus übergab. Und ich selber habe 1987 Folgendes erlebt. Ich leitete eine Mahlfeier in Karlsruhe und dann sagte ich, wie ich es immer tue: Wer mit Gott und mit Menschen Frieden hat, den lade ich ein, jetzt teilzunehmen. Und wer das nicht hat, der soll bitte mutig sein und Brot und Wein an sich vorübergehen lassen. Und ich habe da nicht geschaut, wer da das Brot und den Wein vorübergibt. Ich habe wirklich da nicht hingeguckt. Ein paar Tage später mache ich einen Besuch bei einem 84-jährigen Mann, der ab und zu uns kam. Und dann empfing der mich an der Tür schon mit den Worten: Ach, Sie kommen sicher, weil ich das Abendmahl an mir vorübergehen habe lassen. Sage ich: Nee, deswegen komme ich nicht, das weiß ich gar nicht. Das habe ich gar nicht gesehen. Dann sagt er: Nee, es ist gut, dass Sie kommen. Ich möchte Ihnen sagen, ich habe noch keinen Frieden mit Gott. 84 Jahre alt. Ich habe noch keinen Frieden mit Gott. Ich war gar nicht darauf eingestellt. Ich hatte nur kurze Zeit. Ich sagte: Ich komme morgen früh wieder. Und dann kam ich hin und dann hat dieser 84-Jährige sich in einer Weise bekehrt, wie ich es selten erlebt habe, in einer Klarheit seine Schuld seines Lebens gesehen, 84 Jahre seines Lebens durchgestrichen, vorbeigelebt am Ziel und sich dem Herrn Jesus anvertraut und die Vergebung genommen. Er wird in 2 Wochen 90 Jahre alt und er ist ein Kind Gottes und ein Zeuge Jesu im Altersheim, wo er jetzt lebt. Also der Anstoß war die Mahlfeier, die er miterlebte. Das soll aber nicht heißen, das Abendmahl ist eine missionarische Veranstaltung. Das möchte ich ganz klar sagen, das Abendmahl ist keine missionarische Veranstaltung, aber wo der Sieg des Herrn verkündigt wird, da können auch immer Menschen zum Glauben kommen oder vertieft werden. Also der Sieg des Herrn vor der sichtbaren Welt, aber auch vor der unsichtbaren Welt. Wir, die wir die Bibel kennen und an die Wahrheit der Schrift glauben, wir wissen, dass es eine Engelwelt gibt und dass auch jetzt, während wir hier versammelt sind, Engel teilnehmen an unserer Versammlung in unsichtbarer Weise. Sie schauen, sie sind interessiert daran, was hier verkündigt wird und wie Gemeinde hier zusammenkommt. Und Paulus schreibt in 1. Korinther 11, Vers 10, in diesem Zusammenhang auch um der Engel willen. Auch die Engel erleben das mit und hören, wie der Sieg Jesu proklamiert wird. Wir sehen, das Mahl des Herrn ist ein Verkündigungsmahl. Und darum möchte ich schon jetzt sagen, wenn wir es hier sonntags zusammen haben werden in der Zukunft, dann schadet es gar nichts, wenn an diesem Tag die Predigt etwas kürzer ist. Denn die Predigt ist Verkündigung und das Brotbrechen ist auch Verkündigung. Also kommen wir da gar nicht so kurz, wenn die Predigt dann etwas kürzer sein wird. Viertens, das Mahl des Herrn ist ein Vergewisserungsmahl. Wenn wir das so ausdrücken, dann meinen wir damit, dass durch die Teilnahme am Mahl die bereits zuvor erfahrene Vergebung der Sünden eine Vergewisserung erfahren kann. Aber ich will nicht sagen, beim Abendmahl geschieht Vergebung der Sünden. Das ist eine falsche Sicht. Sondern die zuvor geschehene Vergebung kann beim Brotbrechen vergewissert werden. Die kann gestärkt werden, die kann wachsen beim Brotbrechen. Sündenvergebung geschieht nach der Bibel nur durch den Glauben an das vergossene Blut Jesu Christi. An keiner Stelle lesen wir im Neuen Testament, dass durch eine sakramentale Handlung Sünden vergeben werden können, sondern nur durch den Glauben an den Erretter Jesus Christus und sein vergossenes Blut. An dieser Stelle kommen wir nun nicht nur mit der römisch-katholischen Lehre in Konflikt, was ich heute vor einer Woche schon aufzeigte, sondern leider auch mit dem Abendmahlsverständnis des Dr. Martin Luther. Ich möchte ein bisschen stehen bleiben bei Martin Luther heute Morgen. Ich muss das doch jetzt nicht lange betonen, dass ich ihn persönlich außerordentlich schätze. Es gibt ja kaum eine Predigt, wo ich ihn nicht zitiere. Was er für unser deutsches Volk und für weltweit die Menschen getan hat, auch für mich persönlich, kann ich nicht in Ansätzen beschreiben. Wir verdanken ihm, das ist Gottes Geschenk, das Evangelium von der freien Gnade Gottes. Dass wir ohne Werke und Verdienst und ohne all diese Dinge errettet werden dürfen. Das durfte er neu auf den Leuchter stellen vor bald 500 Jahren. Aber ich glaube nicht an Martin Luther. Ich bin dankbar für vieles, was er gesagt hat, aber ich glaube nicht an Martin Luther. Ich glaube an Jesus Christus. Und ich glaube auch nicht an seinen Katechismus und an die lutherischen Bekenntnisschriften. Da steht sehr viel Gutes drin. Aber schon da haben sich einige Dinge eingeschlichen, die nicht mit der Bibel übereinstimmen. Durch Luther und Melanchthon. Wenn wir in einigen Wochen abends hier auch mal über die evangelische Theologiegeschichte sprechen wollen, mittwochs, dann werde ich das versuchen, deutlicher aufzuzeigen, wo schon bei Luther falsche Weichen gestellt worden sind. Und auch die Abendmahlslehre des Martin Luther ist nicht in Ordnung. Das will ich gleich zeigen. Aber zuvor will ich noch etwas ausholen. Als Werkzeug Gottes löste der Augustinermönch Martin Luther am 31. Oktober 1517 durch den Anschlag seiner 95 Thesen an der Schlosskirche von Wittenberg die Reformation aus. Diese neue Lehre verbreitete sich in Windeseile nicht nur über Deutschland, sondern über ganz Europa. Als viele Menschen den falschen Lehren Roms den Rücken kehrten, mussten sie in neuen Kreisen und Gemeinden aufgefangen werden. Es gab zunächst nichts, es gab nur die römisch-katholische Kirche. Und Luther hatte zu wenig Mitarbeiter, geistliche Mitarbeiter, und hat dann einen verhängnisvollen Schritt getan. Er setzte die zum evangelischen Glauben übergetretenen Landesfürsten der damaligen Zeit, das sind die Ministerpräsidenten heute, die Landesfürsten, Philipp von Hessen und diese Leute, zu Notbischöfen ein. Er machte sie zu Notbischöfen, er wollte sie später ablösen, aber er hatte zunächst niemand anders, er nannte sie Notbischöfe. Und das war ein verhängnisvoller Schritt, denn der führte zur Entstehung der evangelischen Landeskirche. Luther wollte zunächst keine neue Kirche in diesem Form wie die katholische Kirche, sondern er wollte eigentlich Gemeinden von Gläubigen haben. Aber dann entstand doch eine Landeskirche. Warum das verhängnisvoll ist? Weil auf diese Weise zum zweiten Mal in der Kirchengeschichte ein Bündnis mit dem Staat eingegangen wurde. 313, der römische Kaiser Konstantin, ein Bündnis von Kirche und Staat, die römisch-katholische Kirche entstand. Es gehört überhaupt nicht zusammen. Kirche und Macht und Staat passt wie Feuer und Wasser zusammen in der Bibel. Aber das kam da zusammen. Und hier 1525 bei Luther wieder Bündnis von Kirche und Staat, von Geistlichem und Politik. Das gehört nicht zusammen nach der Bibel. Das kann keine Ehe bilden. Und so entstand die christlich-religiöse Anstalt der Volkskirche, durch die viel Gutes da war. Dass wir aufgewachsen sind mit den 10 Geboten und mit vielem anderen an christlichem Gedankengut, das ist gut, das will ich damit nicht in Frage stellen. Aber zugleich wurde auch manches an falscher Weichenstellung gratis mitgeliefert. Im Jahr 1525 wurde aus dem reformatorischen Luther durch dieses Bündnis mit dem Staat der landeskirchliche Luther. Und nachdem er dieses Bündnis eingegangen war, kann man beobachten, wie in seinen Lehren die alten Elemente des katholischen Sakramentalismus immer stärker in den Vordergrund treten. Luther spricht bei Taufe und Abendmahl immer mehr dann davon, dass da Heil vermittelt wird. Sakrament, heilbringendes Mittel. Und so lehrt er dann auch, dass in der Taufe der Bund mit Gott geschieht, dass man Christ wird durch die Säuglingstaufe. Und er lehrt dann später auch, dass man durch das Abendmahl Vergebung der Sünden bekommt. Ich habe hier als Zitat Luther: Allein Sünder gehören zu des Herrn Christi Nachtmahl, sagt er einmal, und niemand soll hinzugehen, denn der voll Sünde ist oder ein böses Gewissen hat, den seine Sünden nagen und beißen, dass er ablege und Vergebung der Sünden darhole. Im Abendmahl. Eindeutig Luthers Verständnis, Vergebung der Sünden durch das Abendmahl. Und wenn ihr heute in die volkskirchliche Praxis schaut, die allermeisten, die zum Abendmahl gehen, haben irgendwo tief drin das Verständnis, jetzt kriege ich wieder Vergebung der Sünden. Und als ein Pfarrer einer schwerkranken Frau das Abendmahl geben wollte, ohne dass sie es bestellt hatte, da sagte sie ganz erschreckt: Herr Pfarrer, Sie kommen zu mir, ich habe doch gar nichts Schlimmes getan. Warum soll ich denn das Abendmahl nehmen? Ich brauche doch keine Vergebung der Sünden. Ihr merkt, wie das tief drin sitzt, durch das Abendmahl Vergebung der Sünden. Nicht bei allen, aber bei vielen. Das geht zurück bis auf Martin Luther. Konrad, danke. Also, das Mahl des Herrn ist ein Gedächtnis- und Vergewisserungsmahl, kein Sündenvergebungsmahl. Christus spricht, solches tut zu meinem Gedächtnis. Er sagt nicht, solches tut, damit ihr wieder neue Vergebung empfangt. Da lehrt die Bibel etwas ganz anderes. Wenn wir als Christen fallen und sündigen, dürfen wir sofort zu dem Herrn kommen im Gebet. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er vergibt und reinigt von aller Untugend. Da muss ich nicht zum Abendmahl gehen. Übrigens, die Neuapostolische Kirche hat diese Lehre noch ins Extrem gezogen und feiert an jedem Sonntagmorgen, jetzt während wir hier sind, auch das Abendmahl und lehrt ganz offiziell, dass man nur im Abendmahl Vergebung der Sünden bekommen kann. Und für einen Neuapostolischen ist es ganz schlimm, wenn er am Samstag stirbt, kurz vor dem Abendmahl, wo er doch am Sonntag erst die Vergebung der Sünden bekommt. Da seht ihr, wie das verzerrt werden kann, wenn man da nicht diese klaren Dinge der Bibel beachtet. Damit nicht nachher viele zu mir kommen und sagen, aber es steht doch in Matthäus 26, 28 beim Einsetzen des Abendmahles, das ist mein Blut des neuen Bundes, welches vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden. Also doch zur Vergebung der Sünden. Nein, Christi Blut ist vergossen zur Vergebung der Sünden. Aber nicht durch das Trinken des Kelches bekomme ich Vergebung der Sünden. Das ist doch ein großer Unterschied. Dass Christi Blut geflossen ist, das nehme ich im Glauben für mich an und werde errettet. Und wenn ich aus dem Kelch trinke, dann erinnere ich mich an diese Tat und werde dadurch neu vergewissert. Dann darf ich schmecken und sehen, wie freundlich der Herr ist. Fünftens, das Mahl des Herrn ist ein Heiligungsmahl. Die anderen drei Punkte sind jetzt etwas kürzer, aber habt bitte Verständnis, dass ich das einmal versucht habe aufzuzeigen. Ich hoffe, ich habe jetzt niemand zu nahe getreten, bin niemand zu nahe getreten. Ich schätze Martin Luther, aber er hat in ein paar Dingen geirrt und das muss man auch deutlich sagen dürfen. Wir glauben nicht an Martin Luther. Wir schätzen ihn, aber wir glauben nicht an ihn. Fünftens, das Mahl des Herrn ist ein Heiligungsmahl. Wenn wir nochmal Vers 27 und 28 in 1. Korinther 11 lesen, da heißt es ja, welcher nun unwürdig von diesem Brot isst oder von dem Kelch des Herrn trinkt, der ist schuldig an dem Leib und Blut des Herrn. Der Mensch prüfe aber sich selbst und dann esse er von diesem Brot und trinke von diesem Kelch. Der Apostel mahnt die Korinther hier, dass sie das Mahl in einer Haltung der Selbstprüfung halten sollten. In Korinth war nämlich einiges im Argen. Wenn wir zuvor die Verse lesen, dann sehen wir, sie kamen zum Schlimmen zusammen. Vers 17, dies muss ich befehlen, ich kann es nicht loben, dass ihr nicht zum Guten, sondern zum Schlimmen zusammenkommt. Dann, es waren Spaltungen da, Vers 18, zum Ersten, wenn ihr zusammenkommt in der Gemeinde, höre ich, es seien Spaltungen unter euch, Parteiungen, Cliquenbildung. Und dann Vers 20 sagt er sogar, wenn ihr zusammenkommt, so hält man nicht das Mahl des Herrn. Das konnte man schon gar nicht mehr Mahl des Herrn nennen, weil Vers 21, ein jeder nimmt beim Essen sein eigenes Mahl vorweg, einer ist hungrig, der andere ist trunken. Die Korinther kamen abends zusammen, nach einem Arbeitstag, man hatte zuerst Abendessen, man nannte das Liebesmahl, man aß zusammen bei Tisch und dann ging das über in das Brotbrechen. Und so kamen die, und der eine hatte sich schon voll gegessen, der andere konnte nichts mitbringen und hungerte, der nächste war schon halb betrunken, weil er vorher dem Wein zusprach, also große Missstände hier in Korinth. Und da sagt Paulus ganz, ganz deutlich, dass man sich prüfen soll, weil man auch unwürdig das Mahl nehmen kann. Was heißt unwürdig? In der Haltung der Oberflächlichkeit, Gleichgültigkeit und geistlichen Sicherheit brachen die Korinther das Brot. Und da muss sie der Apostel mahnen, passt auf, wenn ihr euch da nicht prüft und wenn ihr da nicht ablegt, wenn ihr euch da nicht verändern lasst, dann kommt Gottes Züchtigung über euch. Wir lesen nochmal Vers 29 bis 32. Denn welcher also isset und trinket, dass er nicht unterscheidet den Leib des Herrn, dass er also das Essen nahtlos übergehen lässt in das Abendmahl und dass er nicht unterscheidet die Gemeinde als Leib von den Ungläubigen vom Nichtleib, der isset und trinket sich selber zum Gericht. Darum sind auch viele Schwache und Kranke unter euch und ein Gutteil sind entschlafen. Aber er sagt, wenn wir uns selber richteten, dann würden wir nicht gerichtet. Wenn wir aber von dem Herrn gerichtet werden, so werden wir gezüchtigt, auf dass wir nicht samt der Welt verdammt werden. Er will damit zum Ausdruck bringen, dass sich Gläubige, wenn sie in einer so oberflächlichen und ungeistlichen Haltung das Mahl nehmen und vielleicht schnottrig, na dann wollen wir mal wieder oder so in diese Richtung, dass sie sich dann die Züchtigung Gottes zuziehen. Das heißt, ein Mensch, ein gläubiger Mensch kann am Abendmahl leiblich oder seelisch krank werden, wenn er es in dieser Haltung nimmt. Und in Korinth hat Gott sogar so eingegriffen, dass er einige der Gläubigen plötzlich wegnahm und sie plötzlich aus dem Leben riss. Ein Gutteil von euch sind entschlafen, gestorben. Gott musste da ganz mächtig züchtigen in der Gemeinde von Korinth. Wir sehen, es ist wichtig, das Mahl ist ein Heiligungsmahl. Ich sollte nicht mit erkannter Sünde in meinem Herzen am Mahl teilnehmen, sondern das soll bereinigt sein. Schon im Alten Testament gibt es da eine Parallele, im zweiten Chronikbuch steht, denn es waren viele in der Gemeinde, die sich nicht geheiligt hatten, und eine Menge Volk aß das Passa nicht so, wie es geschrieben steht. Schon im Alten Testament, 2. Chronik 30, Vers 17 und 18. Und so hier wieder in Korinth. Man hatte sich nicht geheiligt, man nahm das Abendmahl leichtfertig, oberflächlich, und da musste Paulus mahnen. Das Mahl des Herrn ist ein heiliges Mahl. Es ist von jeder anderen Mahlzeit zu unterscheiden. Der Herr will, dass wir innerlich und äußerlich mit der richtigen Einstellung zusammenkommen. Wir prüfen uns vorher in der Stille und sagen ihm alles, was ihn betrübt hat. Und wenn etwas zwischen mir und einem anderen Gläubigen steht, dann darf ich vor dem Mahl zu ihm hingehen und das in Ordnung bringen. Oder ich sollte das Mahl an mir vorübergehen lassen. Dann habe ich trotzdem den Segen der Lieder, der Gebete. Ich kann mich trotzdem erinnern und werde ganz sicher ermutigt und innerlich gedrängt, das in Ordnung zu bringen, was mich heute hindert, das Mahl zu nehmen. Paulus schreibt, dass der alte Sauerteig der Sünde ausgefegt werden muss. Wenn ihr zurückblättert in Kapitel 5 des 1. Korintherbriefes, 1. Korinther 5, Vers 6 bis 8, da lesen wir: Euer Ruhm ist nicht fein. Wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig versäuert? Ein Bild für negative Vermischung. Darum fegt den alten Sauerteig aus, auf dass ihr ein neuer Teig seid. Also wir sollen die Sünde aus unserem Leben verbannen, wie ihr ja ungesäuert seid. Denn auch wir haben ein Passahlamm, das ist Christus, für uns geopfert. Darum lasst uns Passa halten, nicht im alten Sauerteig, auch nicht im Sauerteig der Bosheit und Argheit, sondern in dem Süßteig der Lauterkeit und der Wahrheit. Ganz eindeutiges Bild. Das Mahl des Herrn ist ein Heiligungsmahl, und darum sollen wir das ausräumen, was uns hindert, das Mahl in einer inneren Gemeinschaft mit dem Herrn und Geschwistern zu empfangen. Sechstens und vorletztens, das Mahl des Herrn ist ein Hoffnungsmahl. In 1. Korinther 11, 26 steht, wir sollen den Tod des Herrn verkündigen, bis dass er kommt. Jesus selber hat dem Mahl diesen Hoffnungscharakter gegeben, als er nämlich das Mahl eingesetzt hat mit den Jüngern. Da sagt er so: Und jetzt werde ich es nicht mehr mit euch halten, bis an den Tag, da ich es neu trinken werde mit euch in meines Vaters Reich. Er selber spannt den Bogen bis in die Vollendung, bis in den Himmel. Und das ist ein wunderbarer Horizont. Jedes Mal, wenn wir das Brot brechen, spannen wir den Bogen vom Hügel Golgatha bis hin zur Vollendung. Das ist eine wunderbare Sache. Wichtig, dass unser Blick immer wieder aufs Ziel gerichtet wird. Johannes schreibt, ein jeder, der solche Hoffnung hat, dass er einmal dort im Himmel sein wird, bei den vollendeten Gerechten, der reinigt sich, gleich wie er rein ist. Dann wollen wir hier schon diese Reinheit und diese Heiligkeit anstreben, die wir im Glauben in Christus schon haben und die wir dort in Vollendung haben werden. Das Mahl ist ein Hoffnungsmahl. Und letztens, siebtens, das Mahl des Herrn ist ein Anbetungsmahl. Wenn ihr ein letztes Mal in der Bibel blättert, heute Morgen in Matthäus 26, Vers 30. Das ist eine Sache, da wird leider oft drüber weggelesen. Matthäus 26, Vers 30. Da hat Jesus Christus gerade im Saal, in diesem Obersaal in Jerusalem, mit seinen Jüngern das Brot gebrochen. Und dann heißt es, Vers 30, und da sie den Lobgesang gesprochen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. Da sie den Lobgesang gesprochen hatten, der Lobgesang sind die sogenannten Hallel-Psalmen, 113 bis 118, sechs Psalmen des Alten Testaments, die beginnen alle mit dem Wort Halleluja. Deswegen die Hallel-Psalmen, Hallel hebräisch heißt loben. Die Lobpsalmen, die kennt jeder gläubige Israelit auswendig, und die wurden nach der Passafeier gebetet. Wenn es hier heißt, den Lobgesang gesprochen, da hört sich das fast an, als hätten sie das darunter geleiert. Nein, das wurde mit einer ganz tiefen Inbrunst, mit einer ganz tiefen Herzensbeteiligung gesungen und gebetet. Da steht im Griechischen das Wort Hymne. Das ist da drin, Lobgesang, Hymne. Das war also Anbetung. Schon beim ersten Mal wurde Anbetung praktiziert. Und das sehen wir, das gehört unbedingt zum Brechen des Brotes dazu. Das Mahl ist ein Anbetungsmahl. Schaut, unsere Herzen sind von Natur aus sehr arm an Anbetung. Wir können nicht einfach auf Knopfdruck anbeten. Wenn wir heute Morgen hier sagen, so, jetzt wollen wir mal 10 Minuten den Herrn anbeten. Unsere Herzen sind sehr arm an Anbetung. Im Bitten sind wir stark, im Danken wird schon schwächer und in Anbetung ganz schwach. Gell? Das ist leider so, auch in unserer persönlichen Gebetszeit. Anbetung, das freie Liebesgespräch mit Gott, wo ich ihn groß mache, wo ich ihn erhebe und gar nichts von ihm will und nicht immer gleich betteln will. Das ist sehr, sehr mager in unserem Leben. Und wir können eigentlich nur dann wirklich von Herzen anbeten, wenn Gott etwas Großartiges getan hat. Sei es äußerlich, als ich unsere Kinder nach der Geburt auf dem Arm hatte, da musste ich Gott immer anbeten. Da kann man doch nicht anders als Gott anbeten über dieses Wunder, was da geschehen ist. Da kann man Gott anbeten. Oder auch, wenn Gott geistliche Wunder getan hat. Wenn ich miterleben durfte, wo Menschen zum Glauben kommen. Das war für mich immer ein Grund der Anbetung. Oder wenn sein Wort mich im Innersten berührt. Wenn er zu mir spricht. Wenn es nicht nur da in den REM geht, jetzt gebrauche ich mal die Computersprache, sondern richtig tief rein da auf die Festplatte, da ins Herz rein. Dann, wenn ich im Innersten getroffen werde, dann kann ich anbeten. Oder beim Brotbrechen. Wenn die Liebe Gottes des Vaters so aufleuchtet, wenn ich vor mir die Zeichen seiner Liebe sehe, das Brot für den gebrochenen Leib und das Blut, der Kelch für das vergossene Blut, dann geht mein Herz ganz weit auf. Ihr Lieben, vielleicht haben wir diesen Charakter des Mahles als Anbetungsmahl bisher noch zu wenig gesehen. Ich möchte uns da alle ermutigen, dass wir das Brotbrechen in diese Richtung viel ernster nehmen und da auch Anbetung praktizieren. Dass gerade auch in der Gebetsgemeinschaft nach dem Brotbrechen, dass da unsere Herzen sich öffnen und wir den Herrn loben und preisen. Dass es nicht nur ein oder zwei machen, immer dieselben, sondern dass da viele sich beteiligen und den Herrn loben und ihn anbeten. Lasst uns das einfach hier lernen. Das Mahl des Herrn ist ein Anbetungsmahl. So, ich fasse zusammen. Wir haben es geschafft. Ich wollte gerne heute Morgen damit fertig werden, dass wir nicht noch einen Sonntag über dieses Thema sprechen wollen. Das Mahl des Herrn ist eines der größten Geschenke, das uns der Herr auf dem Weg durch diese große Wüste mitgegeben hat. Wozu ist es gegeben? Zum Gedächtnis. Kein Sakrament, keine Sündenvergebung, kein unblutiges Opfer. Solches tut zu meinem Gedächtnis. Wie sollen wir teilnehmen? Gottesfürchtig, dankbar, gläubig, in der Haltung der Selbstprüfung, versöhnt mit meinen Mitmenschen nach dem Vorbild Jesu. Und wie soll ich nicht teilnehmen? Formell, nicht lieblos, nicht rücksichtslos. Deswegen haben wir durchaus die Freiheit, Traubensaft zu benutzen und bestehen nicht auf Wein, weil wir damit vielleicht an heiligster Stätte Menschen in Versuchung führen könnten, die alkoholabhängig waren und sind. Das ist für uns gar keine Frage. Nur die Sakramentalisten, die bestehen auf Wein, weil sie sagen, da im Wein, da liegt irgendwie eine besondere Kraft der Sündenvergebung und so weiter. In der Regel sind es ganz strenge Lutheraner, die auf dem Wein bestehen. In Neuguinea wird das Abendmahl mit Kokosmilch gefeiert. Die haben keinen Wein. Die können nicht extra aus Deutschland und Frankreich Wein einführen lassen. Das ist ein Zeichen. Und wenn man es als Zeichen versteht, dann ist es nicht wichtig, ob es Wein oder roter Traubensaft ist. Oder auch anderer Traubensaft. Also lasst uns da an der Stelle nicht rücksichtslos sein gegen Alkoholgefährdete. Wir wollen niemanden da in Versuchung bringen. Und nicht ungläubig und auch nicht schnodderig. In dieser Haltung wollen wir das Mahl feiern.